Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff. Diesmal gibt es uns etwas später, Entschuldigung für die Verzögerung, aber auch da beruflich und auch ein bisschen Krankheit und Geburtstagfeier meinerseits haben es dort ein bisschen schwieriger gemacht, den Podcast aufzunehmen. Wir wollen natürlich trotzdem darauf schon auf die aktuellsten Themen und durch den Blick zurückwerfen auf das, was am vergangenen Wochenende passiert ist in Köln beim Champions League Final Four. Und natürlich auch drüber reden, über ja, das, was noch ansteht, Champions League bzw. Olympia steht ja jetzt an. Und da wollen wir natürlich drauf schauen, der Kader der deutschen Mannschaft ist jetzt fix. Da wollen wir natürlich mal gucken, welche Namen dabei sind, welche Namen vielleicht auch fehlen. Das meine ich nicht alleine. Mein Name ist Sebastian Müller. Ich begrüße heute wieder die lieben Kollegen Robin Bulitz. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian. Und natürlich nochmal nachträglich alles Gute zur großen Drei. Du bist jetzt auch angekommen im Kreis der, ich nenne es mal, richtigen Erwachsenen.
Ja, dankeschön. Meine Freunde meinte schon zu mir, ja, ab jetzt geht's steil bergab. Ich so, ja, dankeschön. Genau das wollte ich jetzt hören.
Das stimmt nicht. Das stimmt auf keinen Fall. Das kann ich aus Erfahrung bestätigen, dass das eine Lüge ist. Geht steil bergauf.
Ja. Steil bergauf, ja, ich durfte schon fleißig Klingen putzen, weil ich meine, ich weiß nicht, ob du das überall kennt, aber es ist so, wenn man mit 30 nicht verheiratet ist, muss man zumindest, ich kenne es aus NRW, dass man da fegen muss. Ich weiß, dass es aber nicht überall so ist, aber im Schaltjahr muss man dann die Klinken putzen, was normalerweise sonst Frauen machen würden. Deswegen war ich dran, Klinken zu putzen jetzt am Samstag.
Na, ich bin drum herum gekommen, da ich mitten in Corona im Lockdown 30 geworden bin und mich dann nach Corona direkt dazu entschieden habe zu heiraten. Deswegen
hast du Glück gehabt.
Das umgehen.
Ja, sei froh. Ich durfte anfangen mit Wattestäbchen und dann hatte ich noch so eine Aufsteckzahnbürste für die elektrische Zahnbürste und so. Also es war nicht schön und nicht einfach und da hat sich noch so ein paar super liebe Fragen von meinem Bruder beantworten durfte über das Jahr 1994, die echt schwierig waren, war ich da doch echt bedient.
Ja, sehr gut. Das klingt doch nach einem guten Wochenende.
Ja, nach einem guten Wochenende wollen wir, wenn wir drauf schauen, dann Robin auch natürlich den Blick werfen nach Köln. Denn für wen es definitiv ein gutes Wochenende gewesen ist, ist der FC Barcelona, nachdem es im vergangenen Jahr ja knapp nicht gereicht hat, gegen SC Magdeburg den Titel zu holen, haben es in dieses Jahr geschafft, war im Halbfinale war das brutal stark, was sie gespielt haben gegen THW Kiel und dann war es gegen Aalborg ultra knapp, ultra spannend, aber man muss einfach sagen, sie haben nicht dann noch den Kopf aus der Schlinge gezogen und haben dann wirklich dieses ja, Ding für sich entscheiden können.
Ja, es war einfach gefühlt wieder die abgezocktere Mannschaft, die dieses Spiel gewonnen hat und für sich entschieden hat. Ne? Der FC Barcelona hat da einfach irgendwie auf die ganze Erfahrung zurückgreifen können, die sie haben mit ihren, wie viel sind es inzwischen, der wievielte Champions League-Titel war es, ich glaube, der achte jetzt.
Ja, müsste der achte sein, ja.
Genau, und da ja war Aalborg dann vielleicht nicht abgezockt genug, würde ich im Endeffekt einfach sagen, ne? Ich denke an diese eine Szene, wo kurz vor Ende Aalborg im Unterzahlspiel ist und Hoxer den Wurf aus ja gefühlt einem Nullwinkel fast von außen, zweite Reihe, Schlagwurf durch die Abwehr nimmt, anstatt in die Mitte zu ziehen und mit seiner enormen Sprung- und Wurfkraft abzuschließen, um dann den Ausgleich zu erzwingen. Sie kriegen dann sogar nochmal den Ballgewinn, haben dann eigentlich nochmal die Chance, die Verlängerung zu erzwingen, aber ja, Barcelona spielt es zu abgezockt und zu klug runter. Und das, obwohl Niklas Landin natürlich auch trotzdem eine bestechende Form in diesem Finale gezeigt hat. Was man ja so auch nicht unbedingt erwartet hatte, weil er war ja auch eine Zeit lang irgendwie angeschlagen, verletzt. Und eigentlich war ja Emil Nielsen so ein bisschen eher der Star. Aber im Finale hat Niklas Landin, finde ich, die Aalborger auch nochmal echt krass im Spiel gehalten. So, aber am Ende würde ich sagen, über das ganze Wochenende gesehen, Barcelona verdienter Champions League-Sieger. Auch wenn Aalborg sich wirklich, wirklich teuer verkauft hat und es auch verdient hätte.
Ja, definitiv. Also das war auf jeden Fall richtig, richtig stark, wie sie sich präsentiert haben. Mir tut es halt vor allen Dingen für Mikkel Hansen leid, der jetzt gerade nochmal wirklich dann im Finale wirklich nochmal aufgedreht hat und unbedingt einfach diesen fehlenden Champions League-Titel halt haben wollte. Ich glaube, du hast ihn wirklich so angemerkt. Der war so angefixt. Im Halbfinale hat er nicht so stark gespielt, fand ich. Da war noch echt einige Dinge mit dabei, die echt nicht gut waren, aber dann war auch dann wieder in der finalen Phase mit dabei und ich meine, wenn wir uns den letzten Wurf dann anschauen, der direkte Freiwurf, ja, aus dem Winkel ist das brutal schwer, dann da reinzutreffen. Ich glaube, er trifft auch die Latte, wenn ich mich nicht täusche, das in Erinnerung zu haben. Also wirklich, er hat alles gegeben, 8 von 12, tolle Quote, und das ist halt, für ihn ist es halt Ja, halt echt bitter, weil es halt wirklich, er hat alles gewonnen, nur diese verflixte Champions League. Und dann haust du schon den ersten Magdeburg raus, wo vielleicht alle gedacht haben, okay, Magdeburg eigentlich der Favorit. Und dann fehlt dir am Ende ein einziges Türchen, um halt Verlängerung zu kommen und dann vielleicht dann nochmal wirklich Barcelona zu bezwingen. Das war echt, echt bitter für ihn. Das ist wirklich so ein bitteres Ende seiner Vereinskarriere und fast irgendwie auch dann, dass er halt immer so nah dran war an diesem großen Titel, aber Ende es nie einfach gereicht hat, dass es halt, ja, zum Titelgewinn passt.
Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, er hätte nicht so lange in Paris spielen dürfen. Nein, das ist ein bisschen böse, aber ich glaube, Mikkel Hansen wird es verkraften können und spätestens in ein, zwei Wochen vergessen haben, dass er diesen Titel nie geholt hat, weil er eine ja, beeindruckende Karriere natürlich hingelegt hat. Und ja, das Spiel, das er da auf die nochmal aufs Parkett gezaubert hat, war natürlich, boah, so hätte ich das auch nicht unbedingt erwartet, aber da sieht man einfach, was Erfahrung und Talent und Arbeit wegmachen können. Naja, er ist schon einfach einer der besten Handballer der letzten 10, 15 Jahre, muss man ganz einfach sagen. Und eine letzte große Bühne wird er ja noch haben mit den Olympischen Spielen für die dänische Nationalmannschaft und sich da, denke ich, auch gebührend verabschieden können, weil gut, ne, die Dänen, also alles andere als Gold, zählt da ja auch nicht gefühlt so, ne? Also deswegen ist es für ihn bitter, aber ich glaube, er hat den Fokus jetzt schon wieder auf Olympia gelegt und wird eher die starke Leistung aus dem Finale, seine persönliche, aber auch die von Aalborg allgemein mitnehmen. Und ich freue mich auf das, was in Aalborg weiter passiert. Vor allen Dingen beobachten wir das ja auch vielleicht noch mal ein kleines bisschen intensiver ab nächster Saison. Unter dem Gesichtspunkt, dass Mike Machula als Cheftrainer dort anfängt, ist das für uns natürlich auch noch mal interessanter. Und natürlich, wenn dann der deutsche Mittelmann Juri Knorr dort, sage ich mal, das Ganze orchestriert bald. Also ist das natürlich ein Verein, den man noch mehr auf dem Schirm hat, glaube ich, als deutscher Handball-Enthusiast oder Handball-Journalist.
Ja, definitiv. Und zumal man ja auch schon sagen muss, dass das ja Thomas Arnoldsen, der ja aktuell auf Rückraummitte ist, das ja auch schon echt gut gemacht hat, finde ich. Also jetzt über die Saison durch und jetzt auch nochmal, ist jetzt auch nicht umsonst belohnt worden, dass jetzt zumindest im vorläufigen Olympiakader steht. Mats Hoxer auch wirklich ein toller Spieler. Also es ist ein toller Rückraum, der da zusammenwächst mit jungen Spielern. Und das ist schon wirklich, ja. Also diese Mannschaft, glaube ich, die werden wir in den kommenden Jahren mit Sicherheit weiterhin da ein Champions League Final vorsehen und ja, und brutal bitter. Es wäre halt wieder so diese typische Underdog-Story gewesen, wie wir es ja schon so häufig auch gesehen haben bei den Final Four-Turnieren, dass eigentlich die Mannschaft, die am wenigsten zugetraut wird, dass sie halt am Ende dann den Titel gewinnt. Und das wäre passend gewesen für Köln, aber in diesem Fall haben sie gesagt, nee, ist der magische Zauber von Köln nicht auf die dänische Seite gerutscht, sondern beim Favoriten gewesen. Aber da muss man einfach sagen, ich finde Emil Nielsen in beiden Spielen, also für mich ist er mittlerweile der beste Keeper der Welt. Da kann man mir jemand sagen, was man will, aber wie er performt in diesen letzten Monaten und in dieser Saison, das ist schon echt brutal gut.
Ja, also Emil Nielsen gegen Kiel war eine der besten Torhüterleistungen, ja, die ich jemals gesehen habe auf europäischen Vereinsebene, muss ich ganz einfach sagen. So, das war ganz großes Kino. Die Kieler Spieler wussten irgendwann, also vollkommen entnervt und chancenlos. Wirklich, also er war überall und hat sensationell gehalten und hat sämtliche Kieler Spieler einfach zur Verzweiflung gebracht und Barcelona ist über die Kieler, die natürlich ein, sage ich mal, recht wackeliges Selbstvertrauen vielleicht haben, ne? Wenn sie gut ins Spiel kommen, können sie es schaffen. Aber wir haben gesehen, wie es läuft, wenn sie nicht gut ins Spiel kommen, die ersten Bälle nicht treffen, der Torwart voll im Spiel ist, dann geht es voll in die Hose. Das ist halt Kiel 2024, Mitte der Saison, also Mitte des Jahres 2024. Und das ist natürlich ärgerlich. Also es ist schade aus deutscher Sicht, aber das ist halt das, was Kiel bietet, sage ich mal, in diesem Jahr. Und das haben wir in der Bundesliga gesehen und das haben wir auch im Viertelfinale gesehen. Wir haben dieses unglaubliche Tief im Hinspiel gesehen und dann dieses unglaubliche Hoch im Rückspiel. Und jetzt war es halt so, dass man einfach ja verzweifelt ist an Emil Nielsen und selber halt nicht annähernd die Torhüterleistung selber aufbringen kann. Und dann fegt so eine Mannschaft wie Barcelona über dich hinweg. Und ja, das ist dann auch okay und man muss einfach den Hut ziehen vor Emil Nielsen. Und was ich zu Barcelona vielleicht noch sagen möchte, ist halt, ich finde es erstaunlich, was für eine Entwicklung dann auch Melvin Richardson als MVP ausgezeichnet vom Final Four Wochenende. Es war eben nicht die Kamem oder Elohim Brondi, die Kamem oder Alex Fla, der wieder zurückgekommen ist, sondern es war eben Melvin Richardson, der die Verantwortung übernommen hat und ein unglaubliches Finale, aber auch ein unglaubliches Halbfinale gespielt hat und vollkommen verdient MVP geworden ist. Und das ist schon eine starke Entwicklung. Die konnte man bei der Europameisterschaft Anfang des Jahres schon so ein bisschen beobachten, weil er da auch für die französische Nationalmannschaft immer wieder auch in der Crunch-Time viel Spielzeit bekommen hat und die Kamem entlasten konnte. Aber jetzt, also er hat nochmal einen richtigen Sprung gemacht, meiner Meinung nach, zu einem absoluten, also für mich ist er jetzt inzwischen wirklich ein richtiger Weltklasse-Spieler auch geworden.
Ja, absolut. Also wirklich, wenn du die Quote anschaust, 13 von 17 in beiden Spielen, das hat schon echt hohes Niveau auf jeden Fall. Das ist schon richtig, richtig stark. Das ist jetzt schon was von Matthias Gitzel, der auch entsprechend meistens mal diese hohen Quoten auffährt. Das ist schon echt beeindruckend, muss man einfach sagen. Das hat wirklich toll gemacht, oft verdient MVP geworden. Die Kamel natürlich auch mit der Geschichte, dass seine Schwester vor wenigen Wochen gestorben ist, ist natürlich auch enorm herausfordernd mit Sicherheit auch für ihn gewesen, da zu spielen. Aber ich glaube, dass wir ihn umso mehr gefreut haben, wie stark er im Endeffekt gespielt hat dann hinten raus und dass er sich mit diesem Titel krönen konnte. Ich glaube, da ist auch mit Sicherheit nochmal einiges an Last von ihm abgefahren. Man hat es ihm auch angesehen, dass er sehr emotional gewesen ist. Aber lass uns schon, du hast dich auch auf jeden Fall erwähnt, über die deutschen Teams ja sprechen. Du hast schon den THW Kiel angesprochen. Klar verloren im Halbfinale mit 18 zu 30. Spiel um Platz 3 dann gewonnen mit 32-28. Und auch da wird natürlich jetzt die Frage sein, okay, was muss man personell machen? Muss man über den Trainer reden? Muss man einfach nur neue Spieler mit ranholen? Ich meine, die Torhüterposition ist ja relativ offensichtlich, aber was ich jetzt gelesen habe bei den Kieler Nachrichten ist wohl, dass man Perez de Vargas nicht holen kann, weil es zu teuer ist. Und andere Optionen gibt es halt in dem Sinne natürlich nicht, weil sie halt dann auch entweder nicht zu verfügbar mehr sind oder auch dann für zu teuer. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, Robin, musst du zumindest auf Torhüterposition was machen, weil so gut Mekwa und auch Bellasian halt sind, sie sind halt nicht die Weltklasse, die du halt brauchst, um Titel zu gewinnen.
Ja, für eine ganze Handball-Bundesliga-Saison reicht es auch einfach irgendwie nicht, glaube ich, um den Titel mitzuspielen und auch in der European League wird es nicht reichen, meiner Meinung nach. Und deswegen weiß ich nicht, ob der THW sich sagt, okay, Neuaufbau, kommende Saison gegebenenfalls wieder titellos und dann greifen wir 2025, 2026 wieder voll an. Aber in meinen Augen ist nicht nur die Torhüterposition eine Baustelle. Ne? Für mich ist auch eine gravierende Baustelle der rechte Rückraum. Harald Reinkind ist für mich einfach kein Weltklasse-Spieler mehr. Er hatte Phasen beim THW Kiel, da hat er wirklich gut gespielt, aber
vor allem auch sehr überraschend, ne?
Ich finde, diese Saison ist ein Schatten seiner selbst. Und Steffen Weinert hat jetzt seine Karriere noch nicht beendet, glaube ich. Aber hat ja den THW Kiel, beziehungsweise hat ihn jetzt verlassen. Die Saison ist gelaufen. Und er war auch einfach kein ausschlaggebender Punkt mehr. Das hat man gesehen im Halbfinale. Also da war nicht viel drin. Und der rechte Rückraum ist für mich einfach die dringendste Baustelle der Torhüterposition beim THW. Und man muss natürlich auch mal gucken, wie werden sich die neuen Rechtsaußen beim THW in der Bundesliga einfinden, beziehungsweise wie geht Lukas Zerbe mit dem Druck um? Und wer kommt noch? Lass mich lügen, es ist der Ungar, richtig?
Ich muss aufpassen, weil es immer falsch ist, glaube ich, Imre Benz oder Benze Imre, eins von beiden.
Ja, eins von beiden, genau. Der hat natürlich gezeigt bei der Europameisterschaft, was er kann. Aber ne, wir wissen, dass es, man muss immer
ein bisschen gucken. Ich habe geschaut.
Man muss immer gucken, wie findet sich erste HBL-Saison ist immer so eine Sache irgendwie. Beide hoch veranlagt auf jeden Fall, aber die rechte Seite wird spannend beim THW und ich könnte mir vorstellen, dass die nächste Saison auch nochmal eine holperige Saison wird. Aber wenn sie da dann vernünftig neu aufbauen und dann Verstärkung im Tor mit Perez de Vargas bekommen und vielleicht sogar noch einen zweiten starken Torhüter dahinter halten können, dann sehe ich das schon wieder auch angreifen. Dass der THW zurückkommt, glaube ich, brauchen wir uns nicht der Illusion hingeben, dass das nicht der Fall sein wird.
Ja, das denke ich auch. Also ich meine, sie haben ja noch Emil Madsen ja dazu geholt, der ja auch echt stark Leistung gezeigt ist, drittbeste Werfer der Champions-League-Saison. Also von daher hat er auch schon angedeutet, dass da durchaus auch was gehen kann. Das Problem ist halt einfach, ich denke, du wirst da schon noch jemanden brauchen, einfach auch, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, weil wir haben es ja gesehen, gerade bei den jungen Leuten, die tun sich dann auch teilweise wirklich sehr, sehr schwer, da irgendwie ranzukommen nach ja, an diese Top-Leistung halt, die Woche für Woche. Und das halt für Emil Madsen, so gut er wie gesagt auch in Gok gespielt hat, und die dänische Liga ist mit Sicherheit auch keine schlechte, aber es wird einfach für ihn natürlich eine Umstellung einfach sein, natürlich sich an die Bundesliga-Saison zu gewöhnen. Man sagt ja nicht umsonst, dass die erste Saison für viele Spieler außerhalb von Europa oder außerhalb von Deutschland halt erstmal brutal schwer ist, sich an diese Belastung zu gewöhnen, weil du das einfach so nicht gewohnt bist. Du musst in 34 Spielen immer volle Pulle gehen, vielleicht sogar ja noch dann sogar 36 Spiele. Muss man mal schauen, wie das im BHC aussieht. Aber das ist wirklich so etwas, wo ich mir schon noch Gedanken mache. Und man muss einfach drüber reden, dass man einfach jemanden braucht. Gobindo zum Beispiel hat gar nicht funktioniert. Das war eine komplette Fehlentscheidung. Er hat auch selbst gesagt, er würde nie wieder in die Bundesliga gehen. Wollte es eigentlich auch nie, aber hat es dann doch irgendwie gemacht für Jicha aus alter Verbundenheit. Aber es war ein kompletter Totalausfall. So, dann musste halt reingehen, allein durchspielen. Und ich glaube, es hat ihm einfach angemerkt, dass er einfach keine Power mehr einfach hat, dass er dann noch dann vielleicht in Anführungsstrichen zu alt ist, auch wenn er jetzt, ich glaube, ist jetzt 32, 33, so um den Dreh müsste jetzt, glaube ich, sein, da schon noch was drin hat, aber er braucht halt auch einfach einen Spieler, der ihn halt einfach entlasten kann, dauerhaft. So, das kann Madsen sein, aber mit Sicherheit darf man auch keine Wunderdinge erwarten, weil er halt, wie gesagt, ein junger Spieler halt ist, der erst noch in seine Prime halt reinkommt, wie es natürlich auch andere Spieler bei der Fall ist, ne? Erik Johansson, Shipa Goto beispielsweise ja auch, Karl Valinius. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie der THW drüber ist. Die Frage ist, Robin, muss man den Trainer wechseln vielleicht sogar? Oder sagt man, okay, das ist Übergang oder den Umbau, den man hat, möchte man weiter mit Jicha bestreiten? Weil auch um ihn gibt es ja auch nicht immer nur positive Stimmen zu hören.
Ich würde den Umbruch auf jeden Fall mit Philipp Jicha auf die Beine stellen und ihm die Zeit geben und ihm die Möglichkeit geben, dieses Team neu aufzubauen und dann wieder anzugreifen. Ne? Philipp Jicha hat immerhin mit dem THW die Champions League gewonnen, ist Meister geworden. Also er ist in meinen Augen, passt da alles zusammen so von Trainerseite aus. Und er ist hochemotional bei der Sache. Ich finde, man sollte ihm auf jeden Fall die Chance geben, ja.
Ja, ich bin eigentlich prinzipiell auch mit dabei. Ich glaube auch nicht, dass es nur an ihm lag. Aber man muss natürlich auf jeden Fall mal in Ruhe analysieren, jetzt in der Saison, also jetzt in der handballfreien Saison, bis es dann wieder losgeht in der Vorbereitung, warum man halt immer diese starken Schwankungen mit dabei hat, weil das ist ja schon etwas, was sehr, sehr auffällig gewesen ist, dass man teils gute Leistungen gezeigt hat, aber dann halt andere Sachen gefolgt, wo man sich halt fragt, okay, wie kann das halt sein, dass man halt so krasse Formschwankungen halt mit drin hat. Und,
ja, es ist eine total interessante Mischung in dieser Mannschaft aus super jungen und noch total unerfahren gefühlt in der Bundesliga und super erfahren, aber schon kurz vor Karriereende einfach. Und ja, dieser Generationenwechsel, dieser Umbruch, der ist nicht so easy und leicht und schnell zu vollziehen, sage ich mal, ne? Und dementsprechend glaube ich, es fällt natürlich dem THW Kiel schwer, das zu akzeptieren, so als mit dem Standing, den dieser Verein einfach hat, das so hinzunehmen. Aber ich glaube, wenn sie das wirklich sich zugestehen und eingestehen, dass es jetzt mal so ein, zwei Jahre so ist, wird man da schon erfolgreich rausgehen, weil du hast sie angesprochen, Shipa Goto, Johansson, Valinius, das sind ja unglaublich. Also das sind ja unglaubliche Talente. Wenn die sich erstmal als gestandene Bundesligaspieler, sage ich mal, etabliert haben und dann kommen da noch weitere hinzu, die dann auch ihre Erfahrung sammeln, dann wird das auf Jahre auch wieder eine spannende Truppe sein, glaube ich. Also hoffe ich, weil ich erwarte ja Großes von Shipa Goto, Johansson und Co.
Ja, mit Sicherheit. Da warte ich auch einiges von, aber das werden wir dann mit Sicherheit dann genauestens beobachten, jetzt auch was passiert. Heißt wohl, dass mal irgendwie nächste Woche da auch, glaube ich, der Aufsichtsrat tagt in Kiel und dann schauen wir mal weiter, wie es dort weitergeht. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, Robin, dann kommen wir gleich zurück und schauen noch ein bisschen auf weitere Themen. Und das gleich mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spieler aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor. Aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört noch mal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Ja, wir sind zurück und wollen natürlich noch auf das letzte Team zu sprechen kommen, den SC Magdeburg. Robin, wenn wir uns jetzt anschauen, am Ende nur Platz 4. Ich will das letzte Spiel so ein bisschen raus, weil ich glaube, dass man da ein bisschen nicht mehr volle Pulle gegangen ist, Spiel um Platz 3. Ich glaube, das war ja noch ein bisschen unwichtig für sie. Aber natürlich brutal bitter, dass sie das Spiel gegen Aalborg verloren haben. Warum hat es nicht gereicht, diesen Titel zu verteidigen?
Ja, was in den letzten Crunch-Time-Spielen, in den Duo-Dei-Spielen vom SC Magdeburg halt immer funktioniert hat, war dieses zermürbende, ich gehe drauf, ich gehe ins 1 gegen 1 und zieh doch noch das Tor, zieh doch noch die entscheidende Situation, selbst wenn der Arm oben ist, selbst wenn ich gegen mich das Zeitspiel angezeigt bekommen habe. Und das hat in den letzten 5 Minuten gegen Aalborg im Halbfinale nicht funktioniert. Einfach. Also die Durchschlagskraft gerade eines Gisli Christiansson, der wirkte dann nicht mehr diesen letzten Schritt, dieses letzte Durchtanken. Der Wurf kam nicht mehr raus im letzten Moment. Und so wirkte es mir beim gesamten Magdeburger Rückraum, so dass ich das Gefühl hatte, dass diese Spielidee und die Spielweise der Magdeburger ihnen selber so ein bisschen das Tor zum Finale versperrt hatte, weil die Außen einen guten Tag hatten. Hornke und Musche haben nicht schlecht gespielt. Man hätte viel mehr vielleicht sie noch mit einbinden müssen, gerade auch in den letzten Minuten, um Aalborg vielleicht auch nicht so um Aalborg auch ein bisschen zu überraschen, weil Aalborg, man hat gemerkt, wusste genau, was kommt und die haben Beton angerührt und haben, am Ende Omaengi Magnusson, Gisli Christiansson, Felix Klar, doch zermürbt, muss man fast sagen. So, dass es dann einfach nicht mehr funktioniert. Das war natürlich unglaublich knapp, aber das war vielleicht so der ausschlaggebende Punkt und man hat halt einfach Hoxha nicht in den Griff bekommen. Der hat getroffen, wie er wollte im Halbfinale.
Ja, das stimmt. Der konnte wirklich so ein bisschen machen, was er wollte. Das war echt krass. Also sowieso in beiden Spielen fand ich wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Aber ja, du hast irgendwie schon einfach einen Punkt, dass irgendwie hat's einfach nicht gepasst. Es war irgendwie, man hat sich irgendwie so ein bisschen so selbst einfach das Leben ein bisschen schwer gemacht. Ich fand's auch einfach. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen die Ermüdung war von zu viel Feiern oder so. Man hat gesagt, man möchte es eigentlich nicht machen. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie hat es einfach irgendwie nicht gepasst. So, da war natürlich Oma Ignor Magnusson, der sehr gut gemacht hat, mit 10 Toren bei 15 Versuchen, aber dahinter hat es halt so ein bisschen der zweite Mann einfach so ein bisschen gefehlt. Das darf man, glaube ich, einfach nicht vergessen, wenn du mal anschaust, dass aus deiner Mannschaft, ne, die Torverteilung nicht so viele Leute mit dabei gewesen sind. Also ich glaube, es waren am Ende 7 Leute, die Tore gemacht haben. Ist dann vielleicht ein bisschen wenig. Da hätte man vielleicht auch gucken, dass man noch ein bisschen mehr die Belastung verteilt, dass man mehr Leute mit einbindet, dass man da auch einfach dann vielleicht auch mal andere Spieler einfach reinwirft, um dann wirklich zu gucken, dass es halt funktioniert. Weil das hat man auch schon einfach angemerkt, dass es dann sich doch diese 1 gegen 1 Leute ein bisschen schwer getan haben. Vielleicht hätte ein Darmgard helfen können, aber der war auch verletzt, aber auch nicht vergessen. Hat ja auch nicht spielen können. Ich glaube, der wäre vielleicht nochmal so ein Punkt gewesen, dass du einfach nochmal einen anderen Spieltyp einfach reinkriegst. Klar, Darmgard kann auch mal, sich 10 Bälle werfen und nur 3 treffen, aber er ist halt so doch schon so ein bisschen so ein leicht anderer Spielertyp, der sich da schon mal vor Herausforderungen stellen kann, von so einer Defensive.
Ja, er ist vor allen Dingen einer, der vor solchen Spielen und vor dem Anlass dieses Spiels und vor der Wichtigkeit einfach keinerlei Respekt hat. Ne? Also der geht da rein und es ist ihm total egal, was passiert. Also es ist ihm nicht egal, was passiert, sondern es ist ihm einfach, der ist so abgebrüht, der wirft dann auch noch das 10. Mal aufs Tor und das ist ihm egal und geht in die Lücke und nimmt den Schlagwurf und sorgt für im Zweifel entscheidende Tore. Das ist schon richtig gut. Jetzt war er natürlich nicht da. Ich finde aber auch zum Beispiel, dass ein Sergei Hernandez auch schon bessere Spiele, sage ich mal, gezeigt hat. Gerade in der Crunch-Time hat er, finde ich, Bälle kassiert, auch von außen teilweise. Das waren so die letzten 2-3 entscheidenden Tore hinten raus. Die kamen alle über links außen, sind die gefallen. Da hätte er auch mal einen von wegnehmen können, muss ich sagen. Also dann hätte das ganze Thema auch wieder kippen können. Aber gut, ne, es ist irgendwie auf dem Niveau, es ist ein entscheidet sich das durch Nuancen. Und das war dann nach so einer langen Saison irgendwie mit 3 Titeln und einem doch sehr engen Meisterschaftskampf für Magdeburg hat es diesmal dann nicht gereicht. Es ist natürlich total bitter für Magdeburg, aber nichtsdestotrotz haben die eine sensationelle Saison gespielt und werden auch nächstes Jahr wieder angreifen, da bin ich mir sicher.
Ja, das haben wir auf gar keinen Fall vergessen. Also wie gesagt, auch wenn es jetzt nur Platz 4 geworden ist, aber es ist natürlich trotzdem eine überragende Saison von ihnen gewesen. Und ja, aber Stefan, das nimmt auch zu, auch glaube ich, da hätte, wenn man dann noch einen zweiten Mann dahinter gehabt hätte, den man dann einsetzen können, doch auch schon vielleicht auch mal einen Unterschied gemacht. Im Endeffekt, gut, musst du halt aus den Besten, aus der Situation raus machen. Aber lass uns mal über den komischen, oder die komische Serie von Christian O'Sullivan sprechen, Robin. 4 Spiele im Champions League Final Four, 4-mal rot. Was hat der bitte für ein Problem mit dem Champions League Spiel in Köln? Ich weiß es nicht.
Das ist ja absurd. Ne? Also im vergangenen Jahr waren es ja jeweils die dritte 2-Minuten-Strafe, die dann zur roten Karte geführt hat. Das ist als Abwehrchef auf dem Niveau, kann ich das schon auch verstehen, muss ich sagen. Also wenn du dich da wirklich dann über 60 Minuten jeweils komplett aufreibst, kann dir das passieren. Jetzt in diesem Jahr war es natürlich, also das war ja absurd und fast schon Slapstick, weil ganz ehrlich, also die rote Karte gegen Kiel, sorry, aber die ist für mich eine Frechheit. Da springen 3 Leute, springen zu einem Ball, der irgendwie aus der Luft kommt. Alle haben die Hände hoch und O'Sullivan landet die Hand aus Versehen bei Erik Johansson im Gesicht, weil der einfach höher springt und zu ihm rüberkommt. Das ist niemals eine rote Karte. Sorry, also das sehe ich überhaupt nicht. Die rote Karte gegen Aalborg ist vollkommen gerechtfertigt. Der lässt sich halt auswackeln und greift ihn dann so asozial in den Arm, dass ich mir denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum macht er das denn? Also das muss er auch besser wissen, ne, in der Situation. Einfach, also das ist einfach ein Fehler von ihm, der dann auch vollkommen zu Recht bestraft wird, aber gegen Kiel die rote Karte ist ja ungerechtfertigt. Und ich glaube, weiß ich nicht, da hätte er gerne drauf verzichtet, auf diesen traurigen Rekord.
Ja, das glaube ich auch. Ist auf jeden Fall irgendwie komisch, irgendwie. Das ist echt wirklich, wirklich wild. Also, das ist, ich bin auch bei dir. Die zweite war es für mich auch keine, die erste ja auf jeden Fall. Aber die zweite. Es ist halt wieder, weißt du, da gibt's halt wieder Situationen, weißt du, guckst du das halt in der Wiederholung halt an und denkst dir so, okay, gut, ist halt eigentlich keine rote Karte in dem Sinn, aber es sieht dann halt in der Wiederholung so schlimm halt aus, wo dann die Schiedsrichter entscheiden, okay, es ist halt eine rote Karte, aber denkst du halt so, okay, es passiert halt einfach. So, es ist halt blöd gelaufen, aber es ist ja keine Absicht, deswegen eine rote Karte bekommen müsste, deswegen, naja. Kann man mit Sicherheit genug drüber diskutieren, vielleicht muss man auch über die Regelauslegung in dem Sinn diskutieren, beziehungsweise die Regel, wie sie an sich dasteht. Aber ja, das ist schon sehr, sehr kurios gewesen. Aber lass uns vielleicht zum Abschluss unserer Champions League-Teil noch über den Torschützenkönig sprechen. Denn wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Champions League einen Torschützenkönig, der Kreisläufer ist. Mit Kamil Şipşak, 112 Tore, Quote von 80%. Hätte, glaube ich, vor Saison auch keiner mitgerechnet, dass ausgerechnet er der beste Torschütze der Saison wird.
Ja, man muss natürlich dazu sagen, wenn man sagt, jetzt ist ausgerechnet ein Kreisläufer, er ist auch der einzige Kreisläufer auf dem Niveau, den ich kenne, der die 7 Meter wirft. Ne?
Das stimmt natürlich, klar.
Das hast du ja auch irgendwie sehr selten oder eigentlich, mir fällt keine Mannschaft ein, wo der Kreisläufer die 7 Meter wirft, außer eben Paris. Und der eine krasse Quote, ist ein unglaublich starker Kreisläufer. Und ja, vollkommen, also zu Recht dann sich da die Torjägerkanone gesichert und das ohne im Final Four gewesen zu sein. Ne? Das ist natürlich auch schon eine starke Leistung, die ich so nur klassischerweise von Kirill Lazarov kenne, der auch einfach Torschützenkönig von der Europameisterschaft wird, ohne in die K.O.-Runde zu kommen.
Ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall tolle Leistung von ihnen, das müssen wir gar nicht außer Acht lassen, weil wie gesagt, erster Kreisläufer, der es geschafft hat, das sollte auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Auf Platz 2 dann Dika Mann mit 106 Toren. Er hat ja auch noch mal einige Tore erzielen können. Zwar jetzt nicht ganz so viele im Final Four, aber auch trotzdem natürlich eine wichtige Rolle gespielt beim Titelgewinn seiner Mannschaft. Platz 3 dann Emil Madsen zusammen mit Umeinde Magnussen mit 98 Hütten. Also von daher, da sind auch noch einige bekannte Namen auf jeden Fall mit dabei aus deutscher Sicht. Natürlich keine großen Namen mit vorne mit dabei, ein bisschen schade, aber natürlich auch klar, natürlich die ganz, ganz großen Namen im Rückraum sind natürlich nicht in der Champions League vertreten aus deutscher Sicht. Damit wollen wir jetzt den Champions League-Teil schließen. Robin, machen eine kurze Pause, kommen gleich zurück und sprechen dann über die Nationalmannschaft der Männer, über den Olympiakader, dazu vielleicht mehr hier bei Anruf im Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Und jetzt sind wir zurück bei Anruf im Handball-Talk und wollen natürlich den Blick jetzt vorauswerfen, nachdem wir zurückgeschaut haben, auf die Olympischen Spiele, denn so weit ist es ja nicht mehr hin. Knapp anderthalb Monate sind es noch, bevor dann in Paris und in Lille die Bälle fliegen im Handball. Und da wollen wir natürlich drauf schauen. Die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt bekannt, mit welchem Kader er dann reingehen will, der Bundestrainer. Und da müssen wir schon auch sagen, Robin, die 17 Mann, die jetzt nominiert worden sind, da gibt es schon noch die eine oder andere Überraschung mit dabei. Wer ist denn für dich die größte Überraschung, die dabei ist, beziehungsweise vielleicht auch fehlt?
Die größte Überraschung sehe ich natürlich auf halb links. Marco Grigic von dem TSV Eisenach. Das habe ich nicht so kommen sehen, dass der Youngster nach einem Lehrgang beziehungsweise einem Länderspiel direkt mit nach Olympia zu den Olympischen Spielen fahren darf und mitkommen wird. Das finde ich ja erstaunlich, dass er anstelle von Sebastian Heimann diese Position bekommen hat. Vor allen Dingen, weil ich Sebastian Heimann bei der Europameisterschaft als sehr starken Backup von Julian Köster auch teilweise empfunden habe, muss ich sagen. Und nichtsdestotrotz spricht es voll für diese Verjüngungskur, die der Bundestrainer da eingeleitet hat und die er fährt. Und ich finde es mutig und gut, dass er das macht, muss ich sagen. Und das zieht sich, finde ich, durch den Kader größtenteils auch durch, diese Entscheidungen. Ich bin ja doch positiv, was den Kader angeht. Also ich gehe gerne weiter mal. Ich finde es gut, dass ein Kai Häfner zu Hause gelassen wird. Franz Semper, gute Rückrunde gespielt, gutes Comeback in der Nationalmannschaft gefeiert. Kommt jetzt mit, bekommt die Chance, wird sich sicherlich hinter Renas Uschins auf halbrechts einordnen müssen, weil Renas Uschins meiner Meinung nach der absolute Gewinner des Nationalmannschaftsjahres 2024. Bei der Europameisterschaft großartig gespielt, bei der Olympia-Quali gut gespielt, großartig herausragend gespielt, würde ich fast schon sagen. Es geht weiter mit, dass er Timo Kastening zu Hause lässt. So. Also das ist ja überall, durch alle Positionen haben wir, finde ich, Überraschungen und ich finde sie alle größtenteils nachvollziehbar. Das einzig Streitbare, was dem Bundestrainer immer um die Ohren fliegen kann, ist halt Grigic Heimann.
Das finde ich auch. Also nichts gegen Marco Grigic. Ich denke, der junge Mann ist auf jeden Fall jemand, der die Zukunft gehört auf der Position. Hat ja wirklich gute Leistung gezeigt, ein tolles Jahr gehabt in Eisenach. Und auf jeden Fall auch sich dafür empfohlen. Ist natürlich halt jetzt die Sache, dadurch, dass du ihn jetzt halt mitnimmst, ist halt für mich die Frage, wie sieht dein zweiter Innenblock aus? Weil Heimann war ja mit Michalczyk war ja schon noch die Option, dass er das spielen kann. Die beiden zusammen im Innenblock haben das, glaube ich, auch, oder zumindest fand ich das sehr gut gemacht. Gerade auch Heimann hat er noch auf halb auch immer wieder gut decken können. Ist auch schon, glaube ich, ein Vorteil von ihm, dass er auch natürlich die gewisse Erfahrung einfach mitbringt, dass er es auf diesem Niveau auch schon kennt, weiß, was auf ihn zukommt. Und ich finde, das ist da jetzt ein Risiko, was der Bundestrainer eingibt, wo man natürlich auch klar, natürlich die Gegner sind keine einfachen, das darf man nicht vergessen. Wo man dann aber auch vielleicht sagt, okay, gut, dann ist vielleicht das Ziel olympische Medaille dann vielleicht doch nicht so groß, weil ich will nichts gegen Grigic sagen, aber das ist natürlich schon auch einfach ein unerfahrener Spieler gegen jemanden, der halt doch schon einiges mehr Erfahrung hat, der natürlich vielleicht klar offensiv jetzt nicht unbedingt immer der beste Spieler ist, weil er natürlich einfach auch ein wurfgewaltiger Typ ist, der halt auch nicht diese hochprozentige Quote einfach hat, wie jetzt andere Spieler im Rückraum, aber ich finde halt einfach, jetzt musst du halt dir wieder neuen Innenblock-Paar halt raussuchen, um dann halt gewisse Leute zu entlasten, weil du darfst nicht vergessen, du hast 14 Spieler nur, die du am Spieltag nominieren darfst. Das heißt, du hast sehr, sehr wenige Auswechselmöglichkeiten. Deswegen kann ich auch gewisse Personalien nachvollziehen. Aber diese ist für mich halt wirklich so eigentlich das größte Fragezeichen halt einfach, weil dann ist jetzt für mich die Frage, wer macht dann die Entlastung zu Goller und Köster? Ist es dann nur Michalschik, sodass dann mal einer nur ausruhen kann? Oder wer mit wem wir denn den zweiten Mann machen? Das ist so etwas, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Wird Steinert jetzt in den Innenblock reinrücken? Ich weiß es nicht.
Naja, du darfst Justus Fischer nicht vergessen, ne?
Ja, natürlich.
Also der wird gerade mit Michalschik zusammen eingespielt, ist der eingespielt. Beide können Mittelblock spielen, aber mein erster Gedanke war auch, dass Johannes Goller und Julian Köster einen sportlichen Sommer haben werden, auf jeden Fall.
Ja.
Also das wird nicht ohne sein, vor allen Dingen, weil wir Julian Köster auch unbedingt vorne brauchen in Top-Verfassung. Das haben wir in der Europameisterschaft gesehen. Und diese Durchschlagskraft von Sebastian Heimann, gerade auch vorne wirklich mal einen Stein zu schmeißen aus 11 Metern, das kann Grigic auch. Also das ist gar nicht so verkehrt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese unkonventionelle, unberechenbare Spielweise von ihm vorne den Bundestrainer überzeugt hat und das so ein bisschen den Ausschlag gegeben hat, weil das ist was keine andere Mannschaft kann sich darauf einstellen. Ne? Also die ersten 1, 2, 3 Spiele werden, da wird Grigic unberechenbar sein, wenn er reinkommt, so, weil das keiner lesen kann, dieses Spiel, und das auch gefühlt keiner kennt. Das ist schon mal gut. Der erinnert dich mal an die ersten 1, 2 Spiele von Martin Hammel zurück in der Nationalmannschaft. Da hat der genetzt wie ein Wahnsinniger, weil einfach dieses Unbeschwerte dabei war, und ich hoffe, dass das einen ähnlichen Effekt hat, diese Nominierung, und freue mich zu sehen, wie er sich dort präsentieren wird und hoffentlich daran wachsen wird. Aber es bietet definitiv, ja, der Bundestrainer bietet damit so ein bisschen Angriffsfläche, glaube ich, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass schon alles so ein bisschen eher dass der Fokusziel WM 2027 ist.
Ja, wirkt so ein bisschen so. Lass uns mal auf die rechte Seite gucken. Du hast ja schon noch erwähnt gehabt, mit keine Hilfe nicht mehr mit dabei, was ich absolut auch nachvollziehen kann. Wie gesagt, kleiner Kader, und da hast du auch bei Nils Lichtlein gemerkt, da werden Spieler, die nicht beide Seiten spielen können, gleich gut oder ähnlich gut zumindest, werden dort nicht dominiert. Für Lichtlein tut es mir leid, aber ich glaube, er ist doch jemand, der in der Zukunft mit Sicherheit dabei sein kann, wenn er sich defensiv steigert. Aber ich glaube, jetzt mit diesen geringen Kader ist es da auch einfach dann zu schwierig, dann immer Angriff-Abwehrwechsel zu machen. Da muss man schon schauen, dass man da möglichst reinkommt. Und deswegen ist ja jetzt die Frage, die ich mir stelle, wie wir auf der rechten Seite rangehen, weil du hast angesprochen, Franz Semper, Renat Uschin sind die beiden Halben. Und wenn wir auf rechts außen gucken, ist der eigentlich wirklich einzig klassische nominelle rechts außen Tim Hornke. Und dann hast du halt Christoph Steinert, der halt rechts außen, Rückkommen rechts gelistet ist. Und wo ich mich dann frage, okay, wird er dann viel Spielzeit bekommen, um dann Uschins oder Semper auf der Position zu entlasten? Oder soll er wirklich außen spielen?
Nun ja, also das ist ja klassisch so, dass du die banknahe Seite kannst du den Expertenwechsel machen, eine Halbzeit lang, und eine Halbzeit lang kannst du ihn gefühlt nicht spielen. Und genau so bin ich mir relativ sicher, werden wir es in den Spielen sehen. Also Christoph Steinert wird eine Halbzeit sicherlich häufiger auf rechts außen auch zu sehen sein, im Angriff tatsächlich. Und die andere Halbzeit eher weniger, und dann werden wir Spezialistenwechsel sehen, dass Uschins da geschont wird, sage ich mal, in der Abwehr, und Hornke spielt. Und ich kann es vollkommen nachvollziehen. Hornke kannst du meiner Meinung nach so einer Saison, wie er sie gespielt hat, auf dem Niveau, auf dem der im Moment ist, den Flow, den er hat, kannst du den als einzigen rechts außen mitnehmen.
Also auch keins. Also ich meine, Kastening hat sich zwar schon ein bisschen gesteigert, aber natürlich, wie gesagt, mit der Vorgeschichte, mit der Saison, war es natürlich echt nicht einfach für ihn. Zerbe, ich weiß nicht, er ist ja irgendwie so eine ruhige Saison gespielt in Lemgo. Jetzt gar nicht so, dass er nicht in der Erscheinung getreten ist, aber er hat halt irgendwie nicht so viele Chancen bekommen, wollte sich nicht so richtig auszeichnen, fand ich auch dann teilweise. Und dann ist er irgendwie so, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ist irgendwie so ein bisschen abhanden gekommen. Also er war schon irgendwie da, aber man hatte nie über ihn geregelt. Er hat halt einfach seine Sachen solide gemacht, glaube ich. Und ich glaube, es ist einfach der Unterschied, den er einfach hat, dass Hornke einfach da einfach mehr Möglichkeiten hatte, sich auszuzeichnen, international gespielt hat, sich dort auch natürlich Selbstvertrauen tanken konnte, die vielleicht dann auch einen Ausschlag gegeben hat. Weil, also ich würde jetzt auch sagen, Zerb ist ja prinzipiell auch jemand, der da schon die nächsten Jahre eigentlich auf der Position schon auch hingehört, weil, wie gesagt, Hornke jetzt mit 34 oder noch nicht ganz 34, ist er noch 33, ist jetzt mit Sicherheit auch nicht mehr derjenige, der die große Zukunft haben mit der Nationalmannschaft.
Ja, Lucas Cerro gehört die Zukunft, der wird auch wiederkommen und vollkommen richtig, der wird auch internationale Erfahrungen dann sammeln in Kiel und da sicherlich auch nochmal den nächsten Schritt gehen, sodass er dann der etatmäßige Rechtsaußen werden kann und wird. Ja, für Hornke freut es mich einfach, ne, weil er damit so ein bisschen, ja, im Endeffekt die Früchte seiner Arbeit, die er in den letzten Jahren nochmal reingepackt hat, erntet und nochmal Olympische Spiele mitspielen, vollkommen verdient. Also der spielt ja unglaublich gut einfach bei Magdeburg und das wird er auch in der Nationalmannschaft zeigen.
Ja, da bin ich mir relativ sicher. Aber wenn du jetzt auf den Kader schaust, wie gesagt, sind hier 17 Mann, 14 dürfen immer nominiert sein. Kannst du dir vorstellen, dass wir in der Nationalmannschaft dann bei den Spielen vielleicht dann nur zwei Kreisläufer dann teilweise sehen werden? Weil wir haben ja mit Fischer und Goller und Kohlbacher ja drei nominiert. Mit Knorr, Michael Spielski auch drei für den Rückraum. Das wird ja schon noch spannend zu sehen. Und da kannst du dir vorstellen, dass er dann halt pro, sag ich mal, pro Gegner dann so ein bisschen variieren wird, wen er dann mitnimmt.
Ja klar, es wird immer ein Torwart rausfallen, es wird immer nur mit zwei Torhütern in das Spiel gegangen werden. Und Mittelmann wird sicherlich immer einer rausfallen. Bei den Kreisläufern könnte ich mir vorstellen, dass sie gegebenenfalls zu dritt mal bleiben, aufgrund dieses Überzahlspiels von Juri Knorr mit Yannick Kohlbacher und Justus Fischer als Ergänzung bzw. Unterstützung im Mittelblock und dann wird ein Linksaußen gegebenenfalls wird auf einen Linksaußen verzichtet, Rune Damko oder Lukas Mertens.
Na, schauen wir mal. Ich bin gespannt, wie das angehen wird, wie die ganze Vorbereitung verlaufen wird. Wir hoffen natürlich, dass alle gesund bleiben. Ich glaube, das ist ja ganz, ganz wichtig, weil da hatten wir auch nicht immer so viel Glück in der Vergangenheit, dass sich da auch immer wieder Spieler verletzt haben in der Vorbereitung oder kurz zuvor. Und dann schauen wir mal, was dort möglich ist. Ich werde es natürlich genau beobachten. Noch ein paar Teams haben jetzt auch schon nach und nach ihre Namen bekannt gegeben. Jetzt keine allzu großen Überraschungen. Klar, der eine oder andere fehlt hier noch ein bisschen. Aber natürlich auch einige Nationen haben noch wirklich so ein bisschen Qual der Wahl, wenn ich mir die dänischen Kader beispielsweise anschaue. Also es ist wirklich Qual der Wahl, wenn du da überlegst, wenn du da außen vor lassen musst eigentlich, weil du einfach so viel Qualität hast, ist das schon echt, echt schwierig. Und wir werden natürlich genau drauf schauen. Bis dahin könnt ihr uns gerne natürlich folgen bei Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, findet uns mit Handle Anwurf jeweils. Ihr könnt uns gerne Rezensionen schreiben bei Spotify und iTunes, habt ihr die Möglichkeit, uns 5 Sterne zu geben, auch gerne konstruktive Kritik, wir besser machen, woran können wir uns arbeiten und dann schauen wir mal, wie wir die Zeit ein bisschen überbrücken werden. Vielleicht haben wir mal einen anderen Interviewgast und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.